Hi, Christiane hier. Bevor wir starten und ich euch mit Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker begrüße, habe ich noch ein persönliches Anliegen an euch. Ich habe meine große Leidenschaft, das Schreiben, in Form eines Instagram-Accounts öffentlich gemacht. Unter @diekörnerin schreibt, veröffentliche ich regelmäßig Kurzgeschichten, Texte, Alltagsgedanken und nehme euch mit auf meinem Weg ins Autorinnen-Dasein. Ab Juni begleitet ihr mich dort außerdem auf unserem Wohnmobil-Roadtrip quer durch die USA. Und wer wissen will, wann ich wieder nach Österreich komme und wie mein Leben dort aussehen wird, die Antwort gibt es dort auch. Den Link zum Account @diekörnerin schreibt, findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Vergnügen mit der heutigen Folge. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane. Im Zoom-Fenster über mir ist heute die Brenda. Hallo.
Hallo.
Und im Zoom-Fenster unter mir unsere beiden Gäste heute. Und zwar ist das einmal die Martina. Hallo.
Hallo.
Und der Mario. Hi.
Hi.
Martina und Mario Payer heute bei uns zu Gast vom Simonhof in Kärnten. Ich stelle euch gleich mal vor, zuerst separat und dann gemeinsam, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Martina, ich fange mit dir an. Ah, und vorweg, bevor ich es vergesse, danke an die liebe Karin Stöttinger, weil die hat uns vernetzt und hat gesagt, ihr müsst unbedingt mit der Martina reden. Und das machen wir jetzt. Und deswegen vielen lieben Dank, liebe Karin von den Female Chefs für das Vernetzen. Jetzt aber stelle ich dich kurz vor. Martina, du hast ursprünglich Anglistik und Medienwissenschaften studiert und später die Ausbildung zur Lebensmitteltechnologie gemacht. Mario, du bist bei der Caritas. Gemeinsam seid ihr am Simonhof in Kärnten. Das ist in Fürholz. Und ich bin mir nicht sicher. Ich habe mal vorhin gegoogelt, ist es Bezirk Völkermarkt oder Bezirk Mitte? Bezirk Völkermarkt. Sehr schön,
Okay,
weil
okay.
meine Großeltern wohnen in Völkermarkt. Das
Was? Die kenne ich. Die will ich
Mir,
jetzt
das ist gut.
sein.
Ja, sehr schön. Also, wer euch besuchen will, in Völkermarkt kann man euch finden. Den Hof betreibt ihr seit 2023 bereits in vierter Generation. Ihr habt aber implementiert eine eigene Produktlinie, und zwar Carinta. Martina, du übernimmst dort die Produktentwicklung, bist Lebensmittelexpertin und eben Landwirtin. Und Mario, du bist dann in der Vermarktung, auch in der Produktentwicklung und natürlich auch als Landwirt dort
Klingt soweit,
unterwegs.
Karin. Jawohl.
Und so weiter und so fort. Ich glaube, die Arbeit hört eh nie auf.
Nein.
Ihr wurdet außerdem schon zweimal mit dem Biodiversitätspreis die Goldenen Appis ausgezeichnet, was auch sehr spannend ist und worauf wir sicher auch noch zu sprechen kommen. Was wir aber generell mit euch besprechen wollen und worum es im heutigen Thema geht, das erklärt jetzt die Brenda.
Als Thema für euch haben wir uns das überlegt, Simonhof, wie kann man Landwirtschaft ökologisch weiterdenken? Wir wollen in dieser Folge mit euch darüber sprechen, wie Landwirtschaft nachhaltiger funktionieren kann und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich bleibt. Wir wollen auch darüber sprechen, wie man verantwortungsvoll mit Natur und Ressourcen umgeht, warum regionale Lebensmittel immer wichtiger werden und welche Herausforderungen Bauernhöfe heute bewältigen müssen. Außerdem wollen wir darüber sprechen, wie neue Ideen und alte Kulturpflanzen dabei helfen können, Landwirtschaft zukunftsfähig zu machen. Dabei wollen wir aber auch darüber sprechen, wie Landwirtschaft in Zukunft aussehen kann und wie Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit erfolgreich miteinander verbunden werden können. Und natürlich wollen wir wissen, was genau Tornroggen ist und wie man daraus das perfekte Risotto macht, weil wir haben ja schon einmal ein paar Mal Risotto-Rezepte gehört und vielleicht hören wir jetzt das Allerbeste von euch. Wir fangen aber wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste an die Martina.
Seid ihr bereit?
Ja,
Absolut.
hoffentlich.
Okay. Martina, Hotel oder Zelt?
Hotel.
Ja, ich muss.
Mario, reden oder zuhören?
Leider reden.
Martina, welcher Ort hat dich überrascht?
Letztens waren wir in Traun. Da war ich tatsächlich vorher noch nie und es war wirklich ein wunderschöner Ort. Also am Traunsee, ja, ganz genau. In der Gemeinde Gmunden, ja.
Mario, was ist der beste Geruch?
Der von meiner Frau.
Martina, wenn du einen Feiertag erfinden könntest, wofür wäre er?
Tatsächlich für die Biodiversität.
dass man das wirklich lebt an einem Tag, sich irgendwas anschaut, was einem besonders wichtig ist, rausgeht in die Natur, weil ich glaube, also ich gehe generell jeden Tag spazieren, einfach, dass man mal wirklich rauskommt, wenn man viel arbeitet, weil die Natur wirklich einen sehr prägt und auch herunterholt.
Mario, wenn du einen Tag lang jemand anders sein könntest, wer wäre es?
Es ist total schwierig für mich. Ich bin ja grundsätzlich mit mir sehr zufrieden. Das klingt jetzt ganz komisch. Aber ich glaube, ich würde ganz gerne mal sehen, wie intensiv der Arbeitsablauf von der Martina ist. Weil sie doch sehr viel von uns allen in der Familie stemmt.
Und die letzten beiden Fragen gehen an euch beide. Danke sagen möchte ich.
Danke sagen möchte ich meiner Familie, dass sie so wirklich liebevoll sind, immer für mich da sind, mich umsorgen, wenn es mir auch mal nicht gut geht. Und auch die Kinder uns wahnsinnig unterstützen in allem, was wir machen. Also das ist wirklich, wirklich, das muss einmal wirklich gesagt werden.
Und das kann ich nur unterstreichen. Also Familie ist für uns sehr stark im Mittelpunkt.
Die letzte Frage, die geht auch an euch beide. Wie trinkt ihr euren Kaffee?
Ich mit Milch und
ich
dem
auch
Martina.
Milch und auch. Ohne Zucker.
Genau. Außer es gibt noch eine Ergänzung, wenn ich dazu eine Mehlspeise habe, dann schwarz.
Perfekt. Questions to go gemeistert. Mit Mehlspeise schwarz. Ja, das macht Sinn, weil dann ist ja eh schon genug Milchprodukt.
Schon ist genug.
Ja, tatsächlich. Ich mag das dann witzigerweise nicht. Sonst in der Früh, wir trinken sofort einen Kaffee, aber wenn dann der Mehlspeise dabei ist, dann passt das für mich nicht mehr.
Da passt auch ganz gut unsere erste große mit Milch- und Zuckerfrage, die dann nämlich lautet, was ist oder war denn der beste Kaffee, den ihr vielleicht gemeinsam getrunken habt? Weil da geht es ja oft nicht darum, wie er geschmeckt hat, ob mit Milch, mit Zucker, schwarz oder was auch immer, sondern eher in welcher Gesellschaft oder wo man den getrunken hat.
Das ist, glaube ich, ziemlich klar für uns beide. Wir sind einmal ganz blauäugig, da waren wir noch Studenten, glaube ich, gell? Sind wir ganz blauäugig zum San Daniele-Fest gefahren. Und dort hat es tatsächlich den allerbesten Kaffee gegeben, eben wegen diesen Ambiente. Ein Espresso, ganz ein kurzer Schwarzer in einem kleinen Becher. Nicht sehr nachhaltig damals, aber das war einfach ein Flair, das war wunderbar. Und auch der Prosciutto aufgelegt auf ein Butterpapier, also das war sicherlich die beste, schöne Zeit für uns.
Ja, das war sehr frei und sehr, sehr, ja, besondere Umgebung auch natürlich.
Vielleicht noch, das passt nur so ganz zum Café, aber wir haben dort im Blaueck, habe ich gesagt, sind wir runtergefahren und haben kein Zimmer reserviert gehabt. Und wenn man schon mal beim San Daniele-Fest war, dann weiß man, dass das überlaufen ist eigentlich. Genau, und wir sind dann einfach irgendwie fast demotiviert in eine Landwirtschaft gegangen, die auch einen gastronomischen Betrieb dabei gehabt haben. Und tatsächlich war dann die Frau, die dort auch die Köchin war, hat uns dann weitergeholfen. Wir durften dann im Zimmer von ihrer Tochter schlafen.
Das hat sie dann hergerichtet und ausgereicht.
Das war 1,20 Meter breites Bett, aber es war für uns genug Platz. Das war schön.
Genau, im Jahr drauf haben wir das dann gleich wieder gemacht. Da sind wir einfach direkt hingefahren, weil das ist ja teilweise ein Jahr voraus schon alles ausgebucht, also man kriegt da nichts.
Aber es war sehr, sehr familiär dort auch, war nett. Diese Köchin war total angenehm und sehr nett und die hat uns da auch vermittelt, wo wir gut essen gehen können. Das war uns immer wichtig, wir wollten immer gut essen gehen. Und dann sind wir in ein Lokal vermittelt worden, dort auch übrigens einen sehr guten Kaffee gegeben. Aber lustig war nur, wir haben uns hingesetzt und es war alles so schlicht, das war echt spitze. Das war fast so wie Gartenstühle und ein Gartentisch. Und zur Begrüßung haben wir gleich eine Karaffe mit Wasser und mit Prosecco hingestellt bekommen. Und dann war nur die Frage, ob wir 5 oder 7 Gänge haben wollen. Und die Martina hat sich dann umgeschaut und hat gedacht, die waren alle so schmuckbehangen in der Umgebung. Wir waren ja Studenten, haben nicht so viel Geld gehabt. Und die waren alle so schmuckbehangen. Die Martina hat ja gesagt, 5.
Zu wenig.
Und typisch für mich, ich habe gesagt, 7. Also in die Vollen gelangt. Ja,
ja, war sehr schön. Ja.
So viel zum Kaffee. Ja.
Aber es ist auch schön, dass ihr so eine schöne Überleitung gebaut habt, weil es ja auch eine Landwirtschaft war, ja, über eure Landwirtschaft sprechen. Und vielleicht können Sie unseren Hörern und Hörern mal erzählen, wieso das war, den Simonhof zu übernehmen, in die Landwirtschaft einzusteigen. Und ihr habt es ja auch umgebaut zu einem Biobetrieb. Und wieso der Weg in diese Landwirtschaft für euch war und zum Landwirtinnen-Dasein.
Eigentlich war es ein sehr langer Weg, weil ich bin ja dort aufgewachsen. Also das ist ein Erbhof, bin dort zur Schule gegangen und mit 18 dann zum Studieren. Und meine Eltern, genau nach Graz zum Studieren, und meine Eltern haben zwar die Landwirtschaft im Nebenerwerb betrieben, allerdings wirklich in erster Linie erhaltend. Das heißt, es sind klassisch, ist angebaut worden, Mais und Soja zum Beispiel. Grünland haben wir auch und natürlich fast, aber eigentlich ist nicht viel damit passiert. Es war eher ein Wohnsitz. Und irgendwann ist halt dann das Thema schon aufgekommen, wie wird es dann sein? Wer wird es übernehmen? Ich habe noch eine Schwester. Und wer möchte das machen? Und eigentlich war es relativ bald klar, dass wir das so machen wollen. Aber es bedeutet halt auch immer eine Veränderung. Ja, also wir haben gesagt, wir wollen es halt nur dann machen, wenn wir auch was verändern dürfen. Ja, also dass man wirklich, wir wollten Lebensmittel produzieren, weil wenn man so Grund und Boden schon hat, dann ist es einfach wahnsinnig schade, zumindest war es aus unserer Sicht so schade, dass man nichts damit, sage ich mal, machen kann. Und das war ein bisschen ein Prozess, bis wir uns da so geeinigt haben, was wir am besten dort machen. Also wir haben einiges angedacht von einer seltenen Schweinerasse ganz zu Beginn über Blutegel. Also wir haben alle möglichen Ideen gesponnen, weil wir auch Wasser am Hof haben. Also ja, man hat Ideen, aber wirklich von vielen Ideen wird oft nur eine was. Ja, also das muss man halt auch einfach wissen. Eigentlich ganz, wie war das ganz am Anfang, haben wir mal einfach die Streuobstwiese revitalisiert.
Ich finde ja
Sicher.
fast immer zwischen uns beiden auch den Weg dorthin so spannend.
Das stimmt
Ich
schon.
glaube, wenn man von Landwirtschaft und vor allem von Erbhöfen spricht, ist ja vor allem entscheidend, dass man dann, wenn man es vor allem auch gemeinsam macht, dass man einen starken Zusammenhalt hat. Und es ist nicht so einfach auf Höfen, weil man da eben stark beansprucht wird, also körperlich, geistig, hoffentlich alles. Und der Weg dahin war so spannend, weil wir eben durchs ganze Leben haben wir eigentlich miteinander ein Glück gehabt, dass wir zusammenwachsen konnten. Wie gesagt, die Martina ist nach Graz gekommen, da war ja ich schon. Ich bin ja Grazer. Die Martina stößt mich schon, weil die Geschichte hat sie nicht gern, dass ich die erzähle. Aber sie ist ja damals mit ihrem damaligen Freund hergekommen. Es ist halt, die Zufälle spielen das Leben und schreiben die Geschichten. Und es war so ein Zufall, weil oft ist es eben unglaublich, dass man jetzt jemanden über den Weg läuft, der eigentlich gar nicht da sein sollte oder wo nicht der andere sein sollte. Genau. Und dass sich das so entwickelt hat, dass wir dann uns ineinander verliebt haben. Die lustige Geschichte ist ja eher nur, dass dann daraus sich auch dann entwickelt hat unsere Familie, dass wir damals in einer kleinen Wohnung gewohnt haben und nie große Ansprüche gehabt haben eigentlich. Dann haben wir eben unsere Kinder bekommen, das ist jetzt wieder von mir sehr schnell aufgezählt. Und dann ist eben die Frage, wenn ein Erbhof
Raum steht
im Raum
sozusagen,
steht,
ja.
was man damit machen soll, dann macht man das, glaube ich, vor allem dann, wenn man Kinder hat. Dann haben wir jetzt die Geschichte so erzählt. Man braucht irgendwie einen Grund, dass man Zeit und viel Mühen investiert in etwas, was man dann auch gerne weitergegeben hat oder hätte. Das ist ja
Genau.
die Frage, ob die Kinder das auch wollen, aber das ist auf alle Fälle auch
Ja,
mit
aber zumindest,
Fokus.
man muss schon eins wissen, also so ein Hof, wir haben ungefähr 28 Hektar, dass der natürlich auch irgendwie erhalten werden muss. Also er hat ja auch gewisse Kosten, die man auch tragen muss. Da ist es natürlich schon fein. Natürlich, ein Wohnsitz ist dann ein relativ teurer Wohnsitz, aber dass man wirklich sagt, okay, nutzt den Grund und Boden und erwirtschaftet vielleicht auch noch was. Reich wird man sicher nicht mit einer Landwirtschaft, dabei wird man sehr entlohnt, was man auch erlebt. Nicht nur die Natur, auch die ganzen Prozesse, also sich auch ein bisschen verwirklichen zu können. Also ich sehe das schon so. Das ist einfach schön, ja. Also ein Produkt zu erschaffen auch. Und man muss nur wissen, der Weg dorthin ist sehr lang. Also am Ende hält man dann so ein Backerl in der Hand, ja. Das ist dann irgendwie was ganz Besonderes, ja. Aber wie gesagt, der Weg ist sehr lang meistens, ja, von den Recherchen über was will ich dann am Ende, wen will ich erreichen, die ganzen Zielgruppen. Also ich rede schon ein bisschen im Marketing, technischen, ja, aber es ist schon auch wichtig und es ist eine wichtige Basis, wenn man möchte, dass man dann ein Produkt auch verkaufen kann. Also.
Uns war immer bewusst, dass es, was wir jetzt da vorfinden, auch ein Luxusproblem ist. Nicht jeder hat die Möglichkeit überhaupt, sich auf Grund und Boden zu verwirklichen, im Ausmaß, wie wir es konnten. Sicher muss man es auch tun. Aber wir hatten auch natürlich die Möglichkeit, jetzt mit einer wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu starten. Das heißt, sehr viele Landwirte, das darf man wirklich nie vergessen, die schon in diesem Prozess sind. Wir sind ja landwirtschaftliche Quereinsteiger. in einer anderen Situation als Landwirte, die das schon vor Ort mittragen, schon als Jugendliche von mir aus. Die haben schon bestehende Strukturen und Produkte, die sie auch schon vielleicht von den Eltern übernommen haben. Das kann jetzt leichter sein, weil da schon Wege und auch finanzielle Möglichkeiten vorgegeben sind. Es kann aber auch schwerer sein, erstens einmal sich selbst zu verwirklichen, was man sich selbst vorstellt für eine oder für die eigene Landwirtschaft. Aber natürlich ist es dann nicht ein Problem, wenn das dann wirtschaftlich aufgeht. Und wenn jetzt jemand aber schon, ich sage ja, als Landwirt ist immer oft der Preisdruck sehr hoch und auch die Schwierigkeiten, ein Produkt zu verkaufen, das hat man nicht unbedingt gelernt oder man hat zu wenig Unterstützung, dann steht man manchmal auch mit dem Rücken zur Wand und kann sich gar nicht verändern in die Richtung, in die man vielleicht sogar gehen wollte. Und da haben es wir sicherlich leichter gehabt. Deswegen sage ich oft, ein Luxusproblem.
Was hat euch motiviert, das Ganze ein bisschen, also nämlich, glaube ich, von Anfang an ein bisschen anders zu denken? Also so wie ihr gesagt habt, ihr habt euch überlegt, so eine besondere Schweinesorte oder Blutegel, das ist jetzt nicht unbedingt der 0815 Kühe-Händel-Schweine-Bauernhof, den ihr da im Kopf gehabt habt. Warum habt ihr das gleich am Anfang?
Ja, weil eben noch nicht so viel da war. Es war zwar ein schöner Hof, aber an sich nichts, womit man etwas erwirtschaften konnte.
Die Martina ist Produktentwicklerin mit Leib und Seele. Und da geht es um alle möglichen Bereiche. Und da war Landwirtschaft, die dann als Möglichkeit da war, eigentlich nur eine weitere Ergänzung, muss man sagen. Und ich bin ja eigentlich an ihrer Seite, hoffe meist auf Augenhöhe und bin, das hat man so schön in Kärnten, ich bin der Kittelbauer. Das heißt, in der Steiermark würde man sagen, ich bin eher der Knecht, ich bin das ausführende Organ. Und die Martina ist die, die Gott sei Dank sagt, wo es lang gehen kann oder könnte. Und dann hängt sich die Martina rein, sie gibt keine Ruhe, sie recherchiert, sie hat natürlich auch eine super Grundausbildung, hat auch mal einen Universitätskurs gemacht an der TU Graz für
Lebensmittelchemie
und Technologie. Ja. Das hilft alles, aber ich glaube, sie ist schon grundlegend eine Unternehmerin. Und das war, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung, um Gedanken oder Ideen für den Hof zu finden. Wir wollten uns nämlich immer abheben.
Also was wir schon gewusst haben, ist, dass wir nicht Ackerfrüchte anbauen wollen, die wir dann zum Beispiel regional ans Lagerhaus verkaufen. Einfach, weil wir das dann zum Weltmarktpreisen tun müssten. Das ist einfach, haben wir ziemlich schnell gesehen, das ist einfach nicht wirtschaftlich oder wussten wir natürlich auch schon von den Vorkulturen, die angebaut worden sind. Und dann war eigentlich die Frage natürlich, wie viel Acker hat man, wie viele andere Flächen hat man, wie könnten wir die optimal nutzen, dass wir wirklich einen runden Betrieb haben. Es ist ja auch so, wenn man zum Beispiel, wir haben 7 Hektar ungefähr reinen Acker, muss ja gewisse Fruchtfolge auch einhalten, weil man sonst auch Nachteile hat im Anbau, aber es gibt auch Vorteile, wenn man verschiedene Kulturen anbaut. Also es sind so viele Dinge, die man da eigentlich beachten muss, dass man dann am Ende ein gutes Produkt bekommt. Und deswegen war schnell klar eigentlich, dass wir uns eine Nische suchen wollen. Auch da gilt, nicht jeder kann natürlich eine Nische bedienen. Ja, also man muss natürlich auch in Masse produzieren, aber mit einem Hof in dieser Größe oder in dieser Menge an reiner Ackerfläche wäre es jetzt gar nicht anders möglich gewesen, dass man dann auch was erwirtschaftet. Und wir haben einmal gestartet, also abseits von der Streuobstwiese, die wir mal revitalisiert haben, ganz zu Beginn. Das war einer unserer ersten Projekte. Mhm. Wir haben fast 80 Streuobstbäume, also das ist wirklich eine schöne Menge, dass die dann auch erhalten werden und dass die biodivers sind und dass man da wirklich was erhält. War es tatsächlich so, dass wir dann gesagt haben, wir haben einige Flächen, wo wir jetzt Grünland haben oder die schon lange als nur begrünt quasi als zwei Ackerstatus haben, aber damit nichts passiert. Und es wäre eigentlich schon ideal, wenn wir da etwas machen könnten, ja, was in Zukunft Früchte trägt. Ja, das passt vielleicht auch ganz gut in diesem Zusammenhang. Und da wir in Graz leben und vor allem am Wochenende am Hof sind und gerade in der Steiermark doch recht viel Edelkastanien gibt und Maroni etwas sind, die man wirklich hier gut kennt, sind wir dann schnell auf die Idee gekommen, weil es ja auch ein klimafitter Baum ist, die Edelkastanie, dass wir das vielleicht auch in Kärnten machen. Und so eigentlich, sagen wir, einer der ersten oder die ersten, ja, die dann seine Edelkastanienplantage errichtet haben und haben mit 1 Hektar gestartet und haben dann auf 4 Hektar vor 3 Jahren erweitert.
Also ich glaube auch, also nach dem Erstlingsprojekt mit der Streuobstwiese, die wir eben, wo man die Bäume zuschneidet, damit sie nicht vergreisen, da haben wir landwirtschaftliche Kurse gemacht, waren es eben wichtig, eben eine Edelkastanienplantage zu errichten. Man muss aber wissen, auch die haben wir schon im großen Raster 10x10 errichtet, damit dazwischen viel Biodiversität Platz hat. Also keine typische Plantage, die jetzt
In
intensiv
engen
begrünt wird.
Abständen
Genau.
ja gesetzt
Genau,
werden.
das war uns wichtig. Und da haben wir eben probiert, ob die Kastaniensorten, gibt es ja viele unterschiedliche Sorten, veredelte Sorten, haben wir probiert, welche eben hier am besten auch passen und ob das funktioniert. Es war total spannend, weil auf einmal ist dann der Bürgermeister mit dem Vizebürgermeister vom Völkermarkt vorbeigefahren im Auto und hat geschaut, was da ist. Und lustigerweise wissen wir das von meinem Schwiegervater, also vom Vater von der Martina, die ja vor Ort leben und uns auch unterstützen in pflegerischen Sachen beim Hof, hat er sie dann angesprochen, weil die dort mit dem Auto stehen geblieben sind. Und es ist so eine untergeordnete Straße mit Schotter. Und dann haben sie gefragt, was denn da ist. Also die waren neugierig, was da neu im Völkermarkt passiert. Und er hat nicht nur ihnen, sondern auch anderen gerne erzählt, das ist die peruanische Hochlandbanane. Also mein Schwiegervater ist immer sehr gerne für einen Scherz zu haben und er hat immer sich daran erfreut, wenn andere dann grübeln, ob das denn
Bestimmen
stimmen
kann.
könnte. Genau. Was eben nicht war, eben die Edelkastanie.
Ja, genau.
Genau. Und das war für uns ganz wichtig, um zu testen, ob wir übers Wochenende sowas betreuen
Ja,
können.
vielleicht.
Und das war eben vor 8, 9 Jahren war ich da.
Genau, also da war es wirklich so irgendetwas, was nicht zu zeitintensiv ist. Und wir haben auch kaum landwirtschaftliche Maschinen. Das heißt, wir haben auch einen Partner, der für uns in Lohn dann auch die Äcker anbaut. Aber
Danke,
dazu
Florian.
da sind wir dann, ja, genau, da sind wir erst später dann dazu gekommen, weil wir gesagt haben, okay, die Edelkastanie, auch wenn sie die nach ein paar Jahren schon was trägt, ist es doch so, dass es eine Dauerkultur ist, die erst wirklich ab dem 10. Standjahr interessant wird. Und wir haben eben Äcker und haben gesagt, okay, die müssen wir auch noch irgendwas machen, weil wir wollten auf biologische Landwirtschaft umsteigen. Und das Problem ist, wenn man halt keine Hacke und keinen Striegel hat, ist das halt ganz schwierig, ohne Pestizide und sonstigem auszukommen. Dann haben wir eben weitergeschaut, findet man eine Kultur, die ein bisschen nicht so pflegeintensiv ist.
Aber man muss auch sagen, das ist ja, also wir haben schon ganz viele Ideen vorher gehabt. Nicht jede Idee fruchtet, das weiß man. Wenn man Projekte hat, egal ob als Architekt zum Beispiel auch, dann bleiben halt einige Projekte liegen. Das muss man mitkalkulieren, nämlich auch zeitlich. Wir wollten zum Beispiel eine Blutegelfarm machen. Das war deswegen möglich, weil wir dort viel Wasser haben und es hat total spannend geklungen für uns und logisch. Die Martina ist aus einem medizinischen Bereich gekommen. Also aus Nahrungsmittelbereich. Genau. Dann haben wir schon eine Blutegelfarm angeschaut. Also in Deutschland gibt es eine und die eben für medizinische Zwecke. Aber die Betreuung ist halt schwierig, wenn man dann nur am Wochenende einplant, dass man eben vor Ort ist. Oder eben die Wildschweinzucht.
Ja, und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, Tiere ist generell schwierig.
Genau.
Das machen wir dann eher
Genau.
nicht. Und auch für meine Eltern, also dass die vor Ort sind und wir haben, das wollten wir dann auch nicht zumuten.
Ja,
Also
weil das
das
ist ja
war ganz
das, was
klar.
zwischen den Zeilen steht. Also man hat jetzt einen Erbhof, den man erhalten soll, denn am besten macht man den dann nach seiner eigenen, mit seinen eigenen Gedanken prägt man den. Und da war uns immer wichtig, naturnah, möglichst naturnah. Wir müssen ja auch von was leben. Also haben wir eben Flächen gesucht, die wir aktiv betreiben wollen und die anderen Flächen eben, die wir aktiv sein lassen. Das finde ich immer so ganz passend, weil als Landwirt ist es gar nicht so leicht, dass man aktiv einfach sein lässt. Das ist,
Also, dass man es wuchern lässt
selbst
und
die Nachbarn kommen dann vorbei und sagen, wir müssen jetzt da das Unkraut ziehen. Also das ist ganz arg. Also da, die haben da keine Freude sogar.
ja.
Also unser Lohnanbauer hat, machen wir dann
Ja.
auch Gedanken, wo man denkt,
Ja, ich
es
mag es
ist
natürlich
nicht so
immer
schlimm, jetzt
schön.
lassen wir es doch. Weil wir eben immer ganz gerne auch Risotto gegessen haben, haben wir dann gesagt, okay, wir merken schon, die ersten haben in Österreich im Trockenreisanbauverfahren Reis angebaut. Und dann haben wir uns gedacht, okay, das probieren wir einfach auch einmal. Schauen wir, ob unser Standort begünstigt genug ist, dass die Vegetationsperiode ausreicht, dass er eben genug Stärke entwickelt und eben
Ja, dass er dann wirklich
essbar wird.
Risotto-Reis dann
Genau.
wird.
Und dann haben wir tatsächlich 2 Jahre lang haben wir auf einer kleineren Versuchsfläche von
3000 Quadratmeter, das weiß ich noch
genau,
ganz genau.
haben wir dann Risotto,
Für andere
ein
Häuser.
super fino Risotto-Reiskorn angebaut. Das haben wir von einem italienischen Partner geholt. Also wieder mal die Produktentwicklerin, die Martina. Genau, und haben das dann versucht. Und ich würde sagen, zusammengefasst, es hätte auch funktioniert. Es braucht aber dennoch auch im Trockenreisanbauverfahren.
Definitiv viel Wasser, ja. Also
Genau.
das war wirklich ein Thema. Und wir haben nur kurz überlegt, dass wir es auch bewässern, aber dann haben wir gesagt, na, eigentlich ist das für die
Nicht
heutige
nachhaltig.
Zeit, im Klimawandel jetzt ist das eigentlich nicht ganz ideal, auch wenn wir das Wasser vor Ort haben. Und dann haben wir halt irgendwie geschaut, was könnte man, wie könnte man noch ein Risotto machen, weil wir selber sehr gern essen. Und über eine Dokumentation eigentlich, sind wir dann auf den Tauernraum gekommen, der eigentlich im Lungau heimisch ist. Wir haben dann später herausgefunden, auch schon vor 50 Jahren ist auch in Kärnten angebaut worden, aber ist dann wieder verschwunden irgendwie. Ja, und diese Dokumentation war sehr spannend. Das ist ein sehr ein seltenes Getreide, seltener Roggen, von der Korngröße spannend. Und es haben viele Aspekte gepasst. Da haben wir gesagt, wir probieren das einfach, nicht? Nur die Sache ist halt die, so ein Getreidekorn hat halt wirklich auch eine Schale. Und egal, wie lange man das einweicht, der bleibt halt trotzdem, oder auch kocht, der bleibt irgendwie trotzdem relativ hart. Und auch das Cremige schafft man einfach nicht. Und dann nochmal halt, viel experimentiert, recherchiert, geschaut, wie kann man das irgendwie so hinkriegen, dass das dann wirklich als Risotto funktioniert. Und über viele Umwege haben wir das dann wirklich, haben wir einen Partner gefunden, der uns das auch wirklich entsprechend schleifen kann. Aber dann haben wir auch einige Versuche gebraucht, damit es dann wirklich so ist, dass das funktioniert. Also da, das war nicht ganz so einfach.
Es ist wahnsinnig toll, euch zuzuhören. Ich habe nur eine, bevor ich eine andere Frage stelle, habe ich eine wichtige Stadtkindfrage. Was ist Streuobst?
Früher sind diese Streuobstwiesen waren ja bei den Höfen vor 50 Jahren ganz normal. Das war eine Wiese, die ist mehrfach genutzt worden. Das heißt, da hat es dann die Obstbäume gegeben, damals eben logischerweise alte Sorten. Und gleichzeitig ist dort auch zum Beispiel Vieh gehalten worden. Da waren Hühner, da war zum Beispiel auch noch eine Kuh vielleicht, die durchgetrieben worden ist. Und das hat da ganz eine eigene Biodiversität. Also auch jetzt noch, weil die Bäume halt sehr hoch wären. Die sind alte Birnbäume, sind
Alte
alte
Sorten auch, das ist wichtig.
Apfelsorten, genau. Und das ist was Besonderes, weil sie sind dann leider sehr oft auch wieder zurückgeschnitten worden und diese Streuobstwiesen sind verschwunden, weil die Bäume eben entfernt worden sind, um eben eher eine intensive Kulturlandschaft zu bringen.
Genau, und dadurch ist das Obst dann auch heruntergefallen und
Genau. Und das Spannende ist auch, wenn man dann so eine
hatte.
alte Obstsorte mal in der Hand hat und kostet, jetzt möchte ich nicht sagen, dass es geschmacklich besser ist. Muss nicht unbedingt sein. Vielleicht auch gar nicht so süß. Aber ich habe zum Beispiel ganz viel Allergien und tatsächlich vertrage ich nicht einmal jeden Apfel. Ist egal, ob er bio ist oder ob er konventionell ist, von der Storbswiese kann ich jeden Apfel essen. Das ist das Gleiche auch mit dem Dauernroggen.
Aber eigentlich ist es auch, sind es einfach viele Bäume,
Genau.
die verschiedene Sorten haben und von Birnen, Äpfeln und so weiter
Und
und
mehrfach
die
genutzt worden
mehrfach
sind.
genutzt worden
Genau.
sind eigentlich. Ja, so kann man das zusammenfassen.
Wollte euch nicht unterbrechen, weil ich habe es da vorstellen können, aber gedacht, manchmal ist es auch gut nachzufragen, was Dinge
Ja,
sind, dass da
total,
nicht
unbedingt, total.
Missverständnisse auftauchen, weil
Ja.
das Landwirtschaft ist immer so ein schwieriges Thema, finde ich, weil ich glaube, wir haben mit einer Kollegin haben wir einen Podcast aufgenommen, die hat ein altes Kochbuch geschrieben über regionale Rezepte und ich glaube, Landwirtschaft wird oft nicht gesehen, dass es erstens uns ernährt und zweitens auch, aber auch wirtschaftlich sein muss. Und das ist, glaube ich, echt oft ein Missverständnis, dass das Menschen nicht nur tun, weil sie so nett sind, sondern weil sie auch davon leben wollen.
Aber wir
Ja,
sind nett.
wir sind nicht auf.
Das schließt sich nicht aus, aber es ist,
Also,
aber gute Produkte muss man auch bezahlen. Das ist eben der
ja,
Punkt, ja.
natürlich. Also
Ja. Und
unbedingt, ja.
wo viel Herz und viel Leidenschaft und viel Energie und Entwicklung drin steckt, das muss man auch bezahlen wollen, weil
Ja, ich
davon
glaube,
sind wir
was
auch
man vielleicht.
abhängig, dass Leute sich Gedanken machen drüber.
Was man vielleicht nicht sieht, ist, dass also wirklich doch recht viel Arbeit reingeht. Also, ich habe es ja vorher schon gesagt, wenn man am Ende unser Carinta Dauernroggen-Risotto in den Händen hält, dann sagt er, naja, ist halt ein geschliffener Roggen. Ja, okay.
Wir haben ein Aha-Erlebnis gehabt. Das
Ja.
war bei Biefzack.
Ja, genau.
Und wir sind es nicht geworden. Wir haben
Deswegen
sich,
habe ich es auch
genau,
erzählt.
haben wir mal
Ja,
gedacht. Ja, also
das war
wir
sehr
wissen ja gleich,
spannend.
was wir meinen, wenn einer was sagt. Wir
Völlig.
waren dort vor Ort und erst einmal ist es schwierig. Das fällt auch zum Verständnis in der Landwirtschaft. Es gibt Vorbilder, das sind meistens dann, also hängt davon ab, welchen Weg man einschlägt. Wenn man jetzt naturnah sein möchte, dann geht man meistens irgendwie ökologische Vorbilder suchen.
Biologische.
Aber es ist doch machen, welche zu finden ist total schwer. Man muss irgendwie sein eigenes Vorbild werden, glaube ich. Und das haben wir auch, sagen wir auch oft. Also wir sind sicherlich nicht die Bio-Pioniere, weil da gibt es ganz viele, die schon
die den
ganz
Weg bereitet haben
und
auch,
einen viel
gell?
härteren Weg gehabt haben als wir, was noch nicht so breit getragen worden ist. Aber wir sind Bio-Pioniere am Simonhof. Das ist uns
Genau.
immer wichtig. Das ist dieser Erbhof, von dem wir jetzt reden.
Ja, und was sich vielleicht schon ein bisschen verändert hat, ist, dass man halt heutzutage, damit man was verkaufen kann, halt wirklich Sichtbarkeit braucht. Also allein eine gute Idee, das ist immer schwierig, sondern wenn niemand weiß, dass es das gibt, vor allem wenn man eine Innovation hat. Ja, in dem Fall ist das der andere gesagt, so gibt es das ja noch nicht. Woher will jemand wissen, dass es das gibt? Also der fragt ja dann auch nicht danach. Das merkt man auch. Wir sind auch regional im Regionalregal von einem Supermarkt. Kette. Man braucht da halt, das muss man einfach wissen, man muss halt auch ein bisschen was umsetzen, weil sonst bleibt man da halt auch nicht drin. Aber wie kriege ich das hin, dass man wirklich sichtbar wird?
Wichtig ist einmal natürlich als Landwirt, wenn man muss erstens mal wirtschaftlich bleiben, sonst geht der Hof verloren. Das ist einmal ganz klar. Und da muss man sich halt ein Konzept überlegen, und ein gutes Produkt, das man möglichst gut bewerben kann. Und wie bewirbt man am besten ein gutes Produkt, indem man Geschichten erzählt? Und das liegt an nicht jedem. Man muss sich Geschichten überlegen, so wie auch Köche sich Geschichten überlegen, wie ihre Küche aufgebaut ist, wovon spricht ihre Küche, wofür steht ihre Küche.
Was sie auch für ein Konzept
Aber am
tragen,
Ende
ne?
des Tages sind die Köche weiterhin Köche und am Ende des Tages sind Bauern weiterhin Bauern. Aber man muss Geschichten erzählen, damit man eben sichtbar wird. Und das war uns von Anfang an bewusst. Und deswegen haben wir uns eben für die Nische entschieden. Und wir haben gewusst, wenn es gute Produkte, das jetzt Gott sei Dank gelungen ist, weil es ist immerhin, das darf man nicht vergessen, der erste geschliffene Roggen in Österreich. Das ist was aus unserer Sicht, weil wir sind nicht die Ersten, die Roggen angebaut haben. Wir haben es nur einmal nach Kärnten wieder, nach 50 Jahren, wieder den Dauenroggen zurückgebracht, der schon dort war. Aber den hat keiner mehr angebaut hat, weil der wird halt sehr hoch und die Erden sind nicht so schwer und der Ertrag ist so gering.
Also man.
Und weil wir vorher davon geredet haben, dass man Landwirtschaft verstehen muss. Wenn wir auf einem Hektar Dauenroggen anbauen, dann erwirtschaften wir 1,5, vielleicht 2 Tonnen
Ja,
im
im
besten
besten
Fall, im
Fall
besten
eigentlich,
Fall,
ja.
also pro Hektar. Und eine Hybridsorte, eine moderne Hybridsorte zum Vergleich, hat das Vier-, das Fünffache an Ertrag. Das heißt, wir haben mit Bauern geredet, die haben gesagt, also bevor ich das ernte mit so einem Ertrag, fahre ich mit dem Schlägler drüber. Das heißt, er vernichtet die Ernte. Aber uns war immer
Ja.
wichtig, dass nicht der Ertrag im Vordergrund steht, sondern eine naturnahe Anbauweise, ein Produkt, das in dem Fall jetzt ein ich sage mal Urrocken dazu, das gibt es ja nicht vom Begriff, einfach eine alte, seltene Sorte, damit wir uns auch wieder darstellen können mit einer Geschichte. Und wenn man weiß, dass der Roggen 2,5 Meter hoch wird, dann ist etwas Untypisches mittlerweile, wenn man durch die
Ja, viele
Felder
kennen
fährt,
das tatsächlich
dann
nicht,
kennen
ja.
das viele nicht mehr. Genau das sind die Geschichten, die so wichtig sind, damit man wirtschaftlich auch dann erfolgreich sein kann, wenn nämlich diese Geschichten im Kopf bleiben. Bei Köchen, die einen dann unterstützen als Landwirt, vor allem auch regionale Landwirtschaft, das ist ganz wichtig für uns gewesen. Also all das ist das Erfolgsrezept, glaube ich.
Genau, aber es ist schon ganz wichtig, da auch zu sagen, dass es schon eine authentische Geschichte ist. Also wir haben keine Geschichte erfunden,
Na, na, na.
sondern die hat sich so entwickelt. Ja,
Ja,
naja,
das
also
habe ich gar nicht gemeint.
ja, na, aber es ist mir total wichtig. Also wir versuchen uns da nicht irgendwas aus dem Finger zu saugen, sondern wir haben das tatsächlich alles so erlebt. Und es war teilweise massiv anstrengend auch. Ja, also wir sind ja Quereinsteiger, wir haben eben, wie gesagt, Gott sei Dank tolle Partner, die mit uns das Projekt auch verfolgt haben und uns immer unterstützt haben. Und da sind wir wirklich sehr dankbar. Unsere Hauptleistung dann auch im Folge, also abseits, dass man sagt, wir wollen gern jetzt den Dauerntrog anbauen. Ja, heuer haben wir im zweiten Jahr jetzt zum Beispiel eine Ackerbohne angebaut für Speisezwecke, speziell auch für die Gastronomie, damit wir die Köche, die wir mittlerweile schon österreichweit beliefern, auch mit einem neuen Produkt versorgen können. Wir hoffen, dass das klappt, aber da hat man sehr viele, viele Fallstricke. Also es gibt Schädlinge und auch da gibt es allerhand Dinge, die man berücksichtigen muss. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach wirklich wichtig zu sagen, dass das wirklich eine Geschichte ist, die so entstanden ist und die uns natürlich trägt und die uns aber auch wichtig ist. Also wir tun auch viel dafür.
Wir erzählen die Geschichten, die wir erlebt haben.
Ja, wirklich,
Und
ja.
das muss man aber auch machen und auch können. Das ist nicht nur
Genau.
leicht, bekennen wir viele andere Landwirte auch.
Also wir reden natürlich gern drüber, ja, aber weil es tatsächlich auch ja so auch so passiert ist. Ja.
Ich stelle mal die zweite große Milch- und Zuckerfrage, die passt nämlich gerade gut. Und zwar ist das, was kann man von euch lernen? Und das haben wir schon wirklich viel von euch gelernt, dass man mutig sein kann und Dinge anders macht, aber trotzdem irgendwie die eigene Geschichte nämlich weitererzählt. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was das für ein großer Schritt ist, einen elterlichen Betrieb zu übernehmen, ganz neue Dinge zu machen und trotzdem aber auf Werte wie Biodiversität und Regionalität und auf all das zu schauen. Das ist eine wahnsinnige Leistung. Und wir würden aber gerne wissen, was ihr glaubt, was man noch von euch lernen kann. Risotto. Risotto machen. Beispielsweise.
Beispielsweise. Was ganz wichtig ist, glaube ich, also mein Zugang ist halt immer schon der gewesen, ich sehe nicht unbedingt die Probleme, sondern ich sehe Lösungen. Also es geht immer darum, dass man wirklich fast alles sicher gibt ab und zu etwas, was man vielleicht doch dann am Ende nicht löst oder nicht optimal löst, aber ich glaube einfach wirklich, ich versuche immer eine Lösung zu finden. Aber wenn man lösungsorientiert arbeitet, ist die Frustration einfach viel geringer. Weil wenn man nur Probleme sieht, dann packt man es auch gar nicht erst an. Also ich glaube, das war mir jetzt nur ganz, ganz kurz wichtig, weil es gibt natürlich immer 100 Dinge, warum man etwas nicht machen sollte oder ja, also
Ich glaube,
oder Ratschläge, warum man etwas nicht machen sollte. Ja, also da haben wir schon einiges erlebt.
das ist ein super Punkt, weil wir haben ja immer Praxisbeispiel. Wir haben ja, wie schon gesagt, die Edelkastanien angebaut am Hof. Eigentlich in dieser Form erstmalig in Kärnten. Es gibt schon wenige Bestände und ein paar, die auch schon vereinzelt Bäume angebaut haben, aber erstmalig als Plantage. Auch wenn extensiv betrieben. Und dann haben wir erkannt, dass es doch nicht so leicht ist, dass die Kastanie einfach so wächst. Und
Einfach nur
übrigens,
geerntet wird.
genau, übrigens sind wir
Wäre schön.
im ersten Stand, dass man wirklich jedes Wochenende und das, also leider auch nicht so nachhaltig, aber das war halt notwendig, um einen Hof zu erhalten. Genau, sind wir jedes Wochenende hin, um mit der Hand zu gießen. Also jeden Baum und anzuschauen, ob er eben gesund ist, ob er vielleicht einen Anstrich
Es
braucht,
ist
ob
halt bei
er.
den kleinen Bäumen am Anfang schon noch notwendig
Ja.
und im Idealfall dann so ab dem 5. Stand ja dann wirklich gar nicht mehr, ja. Also
Genau.
weil sie dann schon Pfahlwurzeln gebildet haben und sich selbst dann schon ganz gut versorgen können.
Aber auch schon damals haben wir uns Gedanken gemacht und wir sind ja auch im Kastanienverein dann auch beigetreten und da haben wir sehr früh erkannt, dass es auch für die Baumgesundheit natürliche Wege gibt. Also wir haben zum Beispiel dann Mykorrhiza in Deutschland besorgt, also wieder mal die Martina natürlich.
Ja, das ist wirklich schadfrei, also dass keine Pilze drin sind, die Schadpilze sind zum Beispiel.
Genau,
Solche Dinge muss man halt dann auch schauen.
und da wird dann der Baum oder der Wurzelbereich wird dann geimpft. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber in Wahrheit wird dann einfach nur dieses Mykorrhiza dann
So Art
in
Pulver, ja.
Kontakt gebracht mit den Wurzeln. Und der Hintergrund ist dann, wenn sie eingegraben werden, die Bäume, dann soll dieses Mykorrhiza sich auch vermehren und soll dann in Symbiose mit den feinen Wurzeln zur Baumgesundheit beitragen, indem eben noch leichter
Nährstoffe.
Feuchtigkeit und Nährstoffe aufgenommen werden kann. Es wird mittlerweile auch schon empfohlen, also jetzt einige Jahre
Das haben
später
wir
vom
schon vor längerer
Kastanienverein.
Zeit.
Genau. Also da haben wir schon auch Gedanken gemacht. Wir gehen immer sehr stark ins Detail, muss man sagen, wenn wir was machen. Fast jeden Handgriff. Genau. Und dann haben wir aber vor allem erkannt, dass es doch nicht so leicht ist, diese Bäume in das nächste Alter zu bringen. Also wirklich dann einmal, dass es mal Fünfjährige werden, weil es gibt einen sogenannten Kastanienrindenkrebs. Und wer mal so auch alte Bäume gesehen hat, aber vor allem junge sind da sehr stark betroffen, weiß, die können einfach sterben. Und das ist nämlich ein Pilz, der kommt eigentlich aus Asien. Dort sind die Kastanienbäume resistent, haben halt andere Eigenschaften, die wir in Europa nicht unbedingt gerne haben möchten. Dann ist er halt nach in die USA gekommen. Da sind Milliarden Bäume vernichtet worden, eben die amerikanische Kastanie. Und dann ist er über Italien nach Europa gekommen. Und dann haben wir das auch selbst gemerkt auf der Plantage, wie Stück für Stück die Kastanien gestorben sind. Und man merkt zuerst, dass dass Sporen, ganz rot oder orange leuchtende Sporen
Ja, es blüht
über die Rinde,
richtig,
es
ja,
blüht,
dort.
das ist also fast wunderschön, aber es ist dann halt, wenn man dann weiß, was es damit tut mit dem Baum, ist es schrecklich, weil der bringt den um, weil dann halt die ganze Nährstoffzufuhr und dergleichen halt unterbrochen
Beendet
wird.
wird.
Genau, das Kambium stirbt und
Ja.
dergleichen. Und dann haben wir gedacht, was tun wir jetzt? Dann hat es schon mal einige Versuche gegeben, haben wir nach Recherche herausgefunden, die eben zum Ziel hatten, irgendwie diesen Pilz zu bekämpfen, der diesen Kastanienrindenkrebs auslöst. Und das war dann diese lösungsorientierte Eigenschaft von der Martina, die ich so bewundere, weil sie hat dann so lange recherchiert. Die Martina erzählen, weil es ist so
Weil,
spannend.
na, weil eigentlich war die ursprüngliche Suche nach einem Mykorrhiza, habe ich mir nochmal angeschaut, dann bin ich zufällig auf dieser Seite, dann habe ich gesehen, okay, Trichoderma kann man auch einbringen in den Boden für die Wurzeln. Da habe ich gedacht, habe ich noch nie gehört, schaue ich mir an, was ist das? Haben wir dann Studien dazu angeschaut und irgendwo habe ich dann gelesen, dieser Trichoderma wirkt parasitär, das heißt, er ernährt sich von anderen Pilzen. Und das haben wir natürlich spannend gefunden, insofern, da ja der Rindenkrebs, der Kastanienrindenkrebs von einem Pilz verursacht wird. Und dann habe ich, das war schwieriger, die Firma gesucht, die diesen Trichoderma herstellt, und habe da eine Anfrage gestellt, ob sie da schon Erfahrungen haben, dass man vielleicht den Trichoderma beim Kastanienrindenkrebs anwendet. Und das war bis dato dann nicht der Fall. Dann haben wir einfach geredet, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, das ja, eine Stufe höher quasi zu stellen, dass man es wirklich wissenschaftlich aufzieht und gemeinsam vielleicht ein Projekt macht und sich anschaut, ob dieser Trichoderma vielleicht den in Schach halten könnte oder den sogar stoppen kann. Wir haben dann eine kleine gemeinsame Laborstudie gemacht, also Proben hingeschickt und die haben das dann im Labor zweimal appliziert, also im Trichoderma appliziert und nach zweifacher Anwendung wurde er zumindest im Labor gestoppt und daraus haben wir dann ein sogenanntes EP-Agri-Projekt auf die Beine gestellt, wo wir der erste landwirtschaftliche Betrieb sind, der das auch leitet, dieses so ein Projekt. Das wird mit fast 400.000 Euro gefördert, da sind mehrere Partner dabei. Für 3 Jahre und genau. Und sowohl in dem Folientunnel als auch im Freiland schauen wir uns das jetzt an. Ob dann wirklich welche Erkenntnisse dann dabei rauskommen werden, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht, das ist noch zu früh. Das läuft jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr erst. Genau, aber das sind so Dinge, die interessieren uns auch, dass man es halt auch wissenschaftlich
Eben, das
bisschen
habe ich
Dinge
vorher gemeint, weil
betrachtet,
wenn man
ja.
immer ein Problem sieht, dann sollte man eher lösungsorientiert denken, wie die Martina vorher gemeint hat.
Tja,
Ich
aber
glaube, das bringt dann weiter. Nicht immer hat man Lösungen, ist schon klar, aber es gibt immer noch Lösungen da draußen und das merken wir immer wieder, also eben bei diesem Projekt oder bei
sicher.
anderen,
Vor allem,
dass
es ändert ja nichts. Also trotzdem bauen wir ja die Edelkastanie an und trotzdem ist es ein toller Baum. Und es gibt natürlich viele Maßnahmen, die man schon betreibt, wie gesundes Pflanzenmaterial und dass man sie halt pflegt und mit einem Weißanstrich anstreicht und so weiter. Also man tut ja eh sehr viel, aber dennoch, also es ist halt schön, wenn man vielleicht noch weitere Lösungen findet. Und das sind auch die Landwirte ganz stark gefragt, weil sie ja natürlich die Probleme vor Ort haben oder sehen, die es zu lösen gilt, ne? Also
und ich glaube, das ist eben manchmal auch, nicht immer, will ich nicht sagen, aber manchmal auch der Vorteil von manchen Quereinsteigern. Das spielt sich in vielen Branchen wieder.
dass man einen anderen Zugang hat oder was
Na,
anderes.
man durchbricht irgendwie diesen Inner Circle, den man da aufbaut in einer Branche, dann schaut man doch nach draußen und dann sagt man, okay, also nur weil das noch nichts gibt, muss es deswegen nicht das gewesen sein. Und das war es ja eben mit dem Roggen, wo wir gesagt haben, der muss jetzt geschliffen werden können, das gibt's ja nicht. Und haben wir das geschafft, aber auch nur, weil wir zuerst dann gesagt haben, okay, dann wenn es niemand hat, wir haben da ganz viele Mühlen
Dann
kontaktiert,
kaufen wir heute
dann
einen.
kaufen wir halt auch nicht. Dann haben wir aber gesehen, die Firmen, die das produzieren, die verlangen dann gleich mal 100.000 für nur das Schleifgerät. Dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir wirklich sehr viel verkaufen. Da ist halt wieder schwierig.
Ja, genau.
Aber eben, da haben wir einen Partner gefunden. Also immer so Schritt für Schritt einfach lösungsorientiert denken, glaube ich, ist der richtige Ansatz in jeder Branche und noch mehr in der Landwirtschaft, weil man da vielleicht auch, ich würde mal sagen, als Quereinsteiger sieht man das so, nicht die, schwierig, gell? Die passende Unterstützung so findet. Sehen auch ganz viele Landwirte so, das weiß ich. Da muss man einfach sich selbst in Bewegung bringen. Aber wie gesagt, immer sehr schwierig, landwirtschaftliches Thema, wenn man vielleicht finanziell oder wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand steht. Das
Ja, und neben allen Bemühungen, ich glaube, es ist immer, es muss halt auch die Zeit passen. Ein bisschen Glück braucht man auch, auch
Na,
wenn
immer.
wir wirklich, also das muss ich wirklich sagen, auch sehr fleißig sind, weil wir auch noch andere Berufe haben und wirklich im Moment rund um die Uhr arbeiten. Aber es macht natürlich auch viel Freude, wenn man sieht, dass ein Produkt gut ankommt. Und ich muss schon sagen, also wie man dann den ersten geschliffenen Roggen gehabt haben und dann selber das Risotto zubereitet haben und dann gedacht haben, hoffentlich haut das jetzt hin, so wie wir uns das vorstellen. Und das ist das eine, dass es, also ich koche immer noch täglich, also Essen ist ganz ein wichtiger Punkt in der Familie und frisch und gesund und so weiter. Aber wirklich zu sagen, okay, wird der Koch auch so sehen?
Jetzt kommt unser Aha-Erlebnis.
Ja, welches war das? Ich wollte
Liebe
das.
Zuhörer von Milch und Zucker, wenn man jetzt ein Lebensmittel auf den Markt bringt und man trifft einen Schüler von Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann, man überlegt dann und kriegt den Tipp, das sollte der Eckart Witzigmann ja auch probieren, weil der ist immer noch sehr rege, auch wenn er jetzt schon älter ist. Und auf einmal bekommt man einen Anruf oder sogar zwei Anrufe, die Martina ist zweimal angerufen worden, von Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann, der nur gesagt hat, er kennt das nicht
und das
ist
wunderbar.
Wunderbar.
Ja.
Also da freut man sich, dann weiß man irgendwie, man hat was richtig gemacht. Gell? Und das war, glaube ich, schon so ein Aha-Erlebnis, das man auch immer wieder braucht, egal in welchem Bereich man tätig ist, aber auch als Landwirt vor allem auch, oder als Landwirtin, das bringt dann weiter und dann denkt man eben weiter.
Genau, und das ist aber auch der Grund, warum der Mario ganz wichtig mit dabei sitzt, weil er ist auch derjenige, der jeden einzelnen Koch anruft in der Kaltakquise und das Produkt auch verkauft. Ja? Also das ist einfach so. Ich bin stark fokussiert auf, dass wir die Produkte entwickeln und weiterbringen. Mit den Supermärkten rede schon ich auch. Aber so die Köche und in Zukunft auch mehr Köchinnen, ja, also da sind wir jetzt auch mit Female Chefs hoffentlich bald dran. Ich bin erst kurz dabei, dass man wirklich die auch noch mehr erreicht. Ja, also das ist wirklich, wirklich.
Es ist ja auch so ein spannendes Thema. Landwirtin. Bei Köchinnen gibt es ja auch wenige. Landwirtinnen und ich habe zwei Töchter, also ich bin ja schon in einem Fahrwasser, was mir das wichtig ist. Landwirtinnen, also das ist ja ganz komisch. Wenn wir zusammenstehen und wir führen ein Gespräch mit einem anderen Landwirt, ich gehe oft bewusst ein paar Schritte zurück, damit sie die Martina wahrnehmen. Die Martina ist die Betriebsleiterin. Ich bin jetzt da ihr Partner auf Augenhöhe. Aber dennoch, die Wahrnehmung von Frauen in der Landwirtschaft ist immer noch eine schwierige, sage ich mal, ganz neutral. Und da gehört auch noch ganz, ganz viel gemacht. Wenn das sogar auf der Bühne mal erlebt, wo sogar Moderatoren, wo man meint, die sind schon
anders
anders
gebrieft,
gebrieft, wo ich sogar den Weg weit weggesucht habe, aber ich sogar dann auch wieder gefunden wurde. Also das ist ganz spannend. Das ist ganz spannend. Also da ist noch ganz viel Aufholarbeit und ich glaube, Landwirtinnen, die werden sicherlich einiges besser machen als Landwirte.
Ich stelle euch mal die dritte große mit Milch und Zuckerfrage, weil ich finde, man sieht, ihr habt es sehr lustig miteinander. Die dritte große mit Milch und Zuckerfrage lautet nämlich, was bringt euch zum Lachen?
Also mich bringt zum Lachen, wenn ich schon merke, die Martina hat den Gedanken von mir aufgenommen. Wir reden, machen wir über ein Thema und dann brauche ich gar nicht mehr weiterreden. Die Martina vervollständigt den Satz und wir lachen schon. Also weil es immer so, wir haben tatsächlich ein Glück, dass wir uns gefunden haben, tatsächlich.
Also wirklich, also was wir in der Familie halt auch haben, ist halt so, vielleicht sind wir ein bisschen sarkastisch auch. Was
sehr stark
genau, sehr stark sogar. Also Kinder erzählen das immer wieder, dass sie das dann auch in der Schule sind und das ist nicht von jedem, wird das immer so erkannt, sage ich jetzt einmal, ja. Aber also zum Lachen bringen mich viele Gespräche, einfach weil man miteinander Spaß hat, wenn man über Dinge spricht und Schmäß macht und ja, ich glaube, das ist so dieses Lachen, haha, ja, das ist es nicht, sondern dieses tägliche Miteinander Freude zu haben, das ist, glaube ich, das Entscheidendere auch.
Und ich glaube, das ist wieder so die Geschichte ganz zurück. Wie lang sind wir jetzt zusammen? 500?
26.
26 Jahre? Entschuldigung.
Wir sind nicht die
Jungfrauen. Als wir uns kennengelernt haben, das allererste Mal, und an dem Moment werde ich auch nie vergessen, ich bin ja der Romantische von uns beiden, das war in einem Lokal und die Martina ist mir deswegen so aufgefallen, nicht nur, weil sie ein hübsches Mädchen war, ich war damals ein Bursch, sondern weil sie einfach meinen Humor gedeiht hat und es war total schön. Also ich habe sarkastisch sein können, ironisch und es war alles in Ordnung und sie hat da einfach mitmachen können. Und das war, glaube ich, das verbindende Element, das von Anfang an uns so geknüpft hat.
Ja, ganz genau.
Ist wahrscheinlich auch wichtig, weil ihr arbeitet, also ihr lebt gemeinsam, ihr arbeitet gemeinsam und dann auch noch quasi in der Freizeit nach der Hauptarbeit das noch einmal in einem anderen Thema gemeinsam. Also da braucht es ja irgendwie so ein Ventil auch.
Wir sind tatsächlich, wir arbeiten sehr intensiv auch. Also es ist schon passiert. Also die Schwiegereltern, also die Eltern von Mara sind gleich um die Ecke quasi. Also wo sie dann aus dem Raum gegangen sind, weil wir halt wirklich, also sie haben gedacht, wir streiten, obwohl wir uns so lange schon kennen, aber es war tatsächlich einfach nur ein intensives
Na, wir haben nur
Gespräch. Ja. Wo
italienisch
jeder halt seinen
diskutiert.
Standpunkt
Ja.
versucht durchzusetzen und wer setzt sich dann am Ende halt durch, ne? Also
Ja.
das voranzutreiben, also, aber nie, nie. Wir haben viel Spaß, ja. Das passt gut.
Na, ich glaube auch, also wir hören ja öfters von anderen Paaren, die könnten sich nicht vorstellen, so intensiv zusammen zu arbeiten auch noch. Also das Leben verbringen, okay. Aber das kann ich glaube ich so sagen, das haben wir nie gespürt so, nie gehabt, also von Anfang an nicht. Also wir wollten eigentlich immer miteinander Zeit verbringen. Wie
Und
schon.
eigentlich ist genau die Landwirtschaft das, was uns besonders viel Spaß macht, weil wir
Ja.
da jetzt gemeinsam ein Projekt entwickeln könnten.
Genau,
Und
genau.
auch wenn unsere Kinder dann außer Haus sein werden, werden wir noch viel miteinander reden wollen. Nicht mehr nur die Kinder als Projekt, sondern auch andere Dinge
Ganz viele
gemeinsam
Punkte, ja. Die Kinder
interessieren.
als Hauptprojekt. Ich bin ja bei der Caritas beschäftigt und die Martina hat ja ihr Firma mit Vigovit und da haben wir trotzdem zwar zu Hause immer viel drüber geredet, was da passiert ist am Tag und es war immer ganz wichtig für uns, drüber zu reden, also miteinander,
Auszutauschen.
was beim jeweiligen Partner eben passiert ist. Aber das ist jetzt wirklich eine absolute Win-Win-Situation für uns, weil wir halt auch wirklich viel Zeit miteinander verbringen können, die wir auch miteinander verbringen wollen. Das ist auch wichtig, weil sonst hast du keinen Spaß. Also wir fahren am Wochenende hin, wir freuen uns schon, wenn wir da eine Stunde hinfahren und nur reden können miteinander. Also die ganzen Radarrechnungen kommen deswegen zustande. Vielleicht kann da jemand einmal nachsichtig sein, weil man es einfach schnell übersieht. Entschuldigung. Und das andere ist einfach nur, wenn wir dann am Feld sind und es gibt nichts Schöneres, als wenn man wirklich, die Martina bevorzugt die Natur spazieren, aber ich sage, wenn man noch dazu auf eigenen Grund und Boden, ist natürlich eine Luxussituation, stehen kann und dort mit den Händen einfach wirklich arbeiten kann. Wenn man auf dem alten Steyr-Traktor 768er sitzt, der gerade noch irgendwie so daher springt, aber er springt, er wird weiterhin springen. Das ist einfach eine schöne Situation, die jeden wünschen würde, dass er das auch erleben kann, weil das sehr viel an gibt und viel Kraft gibt. Weil wenn wir von der Werktags von der Arbeit wegkommen und dann am Wochenende am Simonhof
Es
sind,
fühlt sich nicht ganz so wie Arbeit eigentlich
na,
an,
tut
ja.
es nicht.
Also,
Tut es
es ist
nicht.
zwar schon körperlich teilweise wirklich sehr anstrengend, also wenn man 400 Bäumchen per Hand begießt. Und muss man sagen, in diesem Jahr haben wir das extrem, haben auch leider Bäume auch verloren, aber die Eltern haben gegossen unter Woche, wir sind dann gekommen am Wochenende, also das war schon
Also ich
ordentlich.
muss schon sagen, so schlimm war es nicht, weil ich bin der Traktor gefahren.
Genau. Also die Frauen, das ist nämlich tatsächlich so, weil dieser Steyr-Traktor hat, das ist so schwer zum Kuppeln und wenn man von Baum zu Baum fahren muss, fahren die Männer mit dem Traktor und die Frauen gießen. Und je Gießkanne hat so ungefähr 8, 9 Liter und da wird dann wirklich in so ein tiefes Fass rein, rausgehoben und das wirklich bei jedem zweimal bei jedem Baum. Also das ist eine ordentliche,
War nicht so schlimm.
also braucht man kein Fitnessstudio mehr, ja.
Aber kann man da die Kinder anstiften für Taschengeld zum Gießen?
Na.
Ich glaube, das würden sie jetzt körperlich,
Ja, die
die
wohl würden
Größere
sie, ja,
sicher
beide
schon.
schon jetzt eigentlich.
Ja,
Also es sind
schon.
16, bald 18, also noch 17. Aber tatsächlich, sie unterstützen uns beim Abpacken, also
Etikettieren.
beim Etikettieren, weil wir auch so Kundengeschenke zum Beispiel auch machen. Und wenn wir da so heuer sind, glaube ich, wie viel? 6.500 Stück abpacken müssen im Sommer, dann ist das eine ordentliche Arbeit und da
Im
braucht
kurzen
man
Zeitraum.
mehr in kurzem Zeitraum und da braucht man dann schon mehrere Hände. Und es ist keine
Ich
Kinderarbeit,
wollte ganz gerne sagen, ich bin da erkundigt.
aber
Das ist.
sie sind wirklich verdammt
Ja.
geschickt, ja, also das ist.
Deswegen bezahlen wir sie auch nicht mit Taschengeld, damit es nicht irgendwie den Anschein hat, es ist ein verstecktes Arbeitsverhältnis.
Genau. Nein, aber wir gehen dann immer schön essen und wir lassen es uns gut gehen. Das
Genau,
teilen wir in der
und dann zeigen
Familie
wir
den
den Kindern die
Genuss.
Fotos, wie wir gegessen haben.
Nein.
Ja.
Aber den Genuss, das teilen wir tatsächlich alle, ja, in der Familie.
Genau, sie essen genauso gerne schon, sie kochen auch sehr gerne, also es ist echt wunderbar.
Also wir machen zum Beispiel aus unserem Tauernroggen auch ein Tauernroggen-Flammerie. Sehr Süßspeise wirklich verarbeitet und es ist so eine Art Pudding, aber es ist eben Sahne noch untergemischt, also wirklich was Feines. Und da wird vorher der Roggen auch wie ein Milchreis gekocht und dann wird es eben noch in Schlagos verfeinert. Und das macht unsere ältere Tochter eigentlich schon sehr routiniert, gell? Also sie hat das auch so ein bisschen so entwickelt. Also das ist schon sehr cool. Mich das freut.
Wir haben uns ja darauf fokussiert, dass wir erstens einmal naturnah produzieren. Und da haben wir uns wirklich jetzt fokussiert auf drei Produkte. Das ist eben der Tauernroggen, den wir eben schleifen, also als Risotto anbieten. Dann haben wir die Ackerbohne, die hoffentlich jetzt funktioniert, weil letztes Jahr war der Ackerbohnenkäfer, weil es so warm ist, da und der hat die gesamte Ernte vernichtet. Den Ausfall haben wir aber kompensieren können, monetär. Dann haben wir noch die Edelkastanie, die er noch braucht. Das ist ja ein Zukunftsprojekt. Was ja super ist, es passt ja nichts Besseres auf eine Landwirtschaft, die man eigentlich über Generationen denken sollte, als ein Zukunftsprojekt finden wir. Aber wir versuchen immer aus diesen Produkten, da möchten wir bleiben, da möchten wir halt unterschiedliche Produktentwicklungen hervorbringen. Jetzt versuchen wir eben die Schleifreste vom Tauernroggenrisotto. Es wird ja so angeritzt, die Aluronschicht. Das ist ja das Hochwertigste, was da überbleibt eigentlich. Das ist die Kleie, die überbleibt. Und es ist so fein von diesem
Das ist wie ein Mehl,
Schleifgerät, dass
ja.
es wie ein Mehl ist. Hinzufügen möchte ich auch noch gerne, dass wir ja, damit wir eine gleichbleibend hohe Qualität, wir verkaufen halt sehr viel auch in die Spitzengastronomie, dass da wirklich, aber wir würden auch in jede andere Gastronomie, Entschuldigung schon, dass sie mit höchster Qualität verkaufen wollen, haben wir einen eigenen Lagercontainer angeschafft, der eben klimatisiert ist, der feuchtigkeitsreguliert ist und der auch die Luftqualität reguliert. Das war ganz wichtig, um wirklich über diesen Zeitraum von der Ernte bis eben zum letzten Korn, das verkauft wird, eben
Die
die
gleichbleibende
gleichbleibende
Qualität.
Qualität haben und dass kein Pilz sich entwickelt, keine Milben sich entwickeln. Also das war ganz wichtig. Und jetzt nutzen wir die Kleie, das Kleiemehl und machen daraus auch Produktentwicklung. Das heißt in der Küche. Und das Spannendste ist jetzt gerade zu erwähnen, es gibt einen klassen Koch, der jetzt gerade versucht, daraus ein Eis zu machen. Scheint super zu funktionieren. Da stay tuned, da kommt noch was. Und das andere ist, ich bin vor kurzem mal bei unserem Nachbar gewesen, dort im Wett, der ist Jäger und der hat mir dann zum Essen eine unglaublich gute Rinderbrühe gegeben und dazu Milzschnitten. Und das hat dann, es war extrem gut. Und jetzt hat uns aber dann, haben wir dann
Inspiriert
überlegt, wie können
quasi.
wir das umsetzen, weil diese Kleie, sind wir schon drauf gekommen, wenn die angebraten wird, wird die so dunkel, wie diese
Also diese
Milchschnitte.
Röstaroma ist ganz
Genau.
besonders,
Und das
aber
hat
ist sehr
funktioniert.
intensiv, ja.
Hat
Und dann haben wir das
funktioniert.
quasi
Genau.
in einer ähnlichen Struktur, sage ich jetzt einmal, so eine Art Paste, haben wir das quasi angerührt und natürlich mit Gewürzen und so weiter verfeinert. Und
Aber es
auch war,
entspricht um diesen
aber
Zucker,
es
alles zu verwerten.
ja,
Genau.
genau. Also, dass man da wirklich sagt, man versucht alles zu nutzen und daraus wirklich hochwertige Produkte auch zu machen.
Aber ich stelle jetzt einmal die letzte mit Milch und Zucker Frage, weil ihr redet schon so schön über die Zukunft, da passt das total gut dazu. Und zwar ist das Reisen in die Zukunft, das sind 5 Jahre vergangen, wir haben das Jahr 2031. Was, wenn ihr auf die letzten 5 Jahre zurückblickt, was ist im besten Fall in eurem Leben passiert? Habt ihr noch immer die drei Produkte? Habt ihr mehr gemacht? Und seid ihr schon am Weg, euren Kindern den Hof zu übergeben?
Ah, nein, stimmt.
Also, weil ich vorher gemeint habe, es ist generationenübergreifend zu denken, müssten wir jetzt fast einmal eine Ausnahme machen bei euch und nicht 5 Jahre vorausblicken, sondern vielleicht sogar 25. Aber wir bemühen uns.
Ja, also wir hätten noch die drei Produkte, einfach weil es einfach eine gewisse Zeit braucht, bis man sowas dauerhaft produzieren kann. Also jetzt auch bei der Ackerbohne sind wir jetzt im zweiten Jahr, erste Jahr verloren, beim Tauernroggen war es auch so, im ersten Jahr haben wir es verloren oder ganz wenig eigentlich nur Ernte gehabt und dann macht man das zweite Jahr das ein bisschen anders oder macht neue Überlegungen und so. Also es braucht allein schon ein paar Jahre, bis man die Ackerfrucht so weiß, wie das optimal funktioniert, auch in der Fruchtfolge und so weiter. Dass man sagt, so jetzt ist es stabil relativ, ja, und man weiß schon, was auf einen zukommt, wenn jetzt der Roggen liegt, dass er wieder aufsteht zum Beispiel. Vorher haben wir Riesenängste gehabt, dass wir das jetzt gar nicht mehr ernten können. Jetzt sind wir schon viel entspannter. Also all diese Dinge, ja, also es braucht ein bisschen Entwicklungszeit. 5 Jahre ist tatsächlich in der Landwirtschaft kein langer Zeitraum.
Also ich sehe uns auf alle Fälle am Simonhof. Da sitzt man auf einer Bank, trinken einen guten Wein.
Kaffee.
Wir trinken einen Kaffee
Also wirklich.
mit Milch. Genau. Nein, das meine ich jetzt wirklich, wirklich ernst. Also ich habe so klassische Bilder vor Augen, so irgendwie Sardinien, da sitzen dann die alten Herren und trinken dann ihren Wein mit ihrer Frau gemeinsam, hoffentlich
Ja,
in dem Fall. Wir
natürlich.
sind ja moderner und sehen es richtig. Nein, das meine ich wirklich so. Also ich glaube, dass unsere Zukunft tatsächlich dort vor Ort sein wird, dass wir dort auch leben werden. Ich weiß nicht, ob das in 5 Jahren schon sein wird, das glaube ich nicht. Unsere Kinder haben jetzt schon Interesse. Ich hoffe, das bleibt so und wir können sie motivieren, vielleicht eigene Projekte mit uns gemeinsam zu begehen und dann selber zu übernehmen. Da würde man sie gerne unterstützen, wenn sie das wollen. Also sie möchten es ganz alleine aufziehen. Das machen wir auch vielleicht möglich. Also ich glaube, das ist irgendwie so ein Hof für die nächste Generation und für die übernächste Generation, der Gott sei Dank aufgrund von gewissen Produktentwicklungen und Lebensmittelproduktionen vor Ort wirtschaftlich gesund bleiben wird und deswegen erhalten werden kann.
Genau. Und ja, also wir würden es schon gern und unsere Kinder werden das auch an die Kinder übergeben,
Genau.
sobald es möglich ist, sobald sie das wollen. Aber wir wollen das ja offen sein und wollen sie auch nicht stressen. Also ich glaube einfach, wenn sie das auch nicht wollen, muss man es genauso akzeptieren. Aber noch sind sie schon noch sehr jung. Ein bisschen dürfen wir noch werkeln und ja, und dann sehen
Und
wir
die haben
das.
ja auch ihre eigenen Pläne jetzt noch. Die größere ist jetzt dann fertig mit der Matura und möchte gerne auch studieren beginnen. Und auch in dem Bereich, also technische Chemie und sich auf Lebensmittelchemie spezialisieren.
Spezialisieren.
Da
Die
war ich,
Chancen stehen gut.
ja. Aber was mir manchmal noch schwerfällt ist, wir haben ja schon vorher darüber gesprochen, ich bin ja eigentlich von meiner Ausbildung her Bauingenieur. Also ganz genau wie Wirtschaftsingenieurwesen, Bauwesen studiert. Aber ich arbeite nicht in diesem Bereich bei der Caritas, sondern ich habe mich damals, und das war auch so eine gemeinsame Entscheidung, wir treffen eigentlich meist gemeinsame Entscheidungen, wo die Frage aufgetaucht ist, soll ich jetzt in meinem Beruf Fuß fassen und dort halt Geld verdienen, also viel Geld verdienen, möglichst viel Geld zu verdienen, oder ist es vielleicht was anderes? Und das war es in meinem Fall und es war eine gemeinsame Entscheidung. Ich bin halt in einen Bereich eingestiegen, wo es um obdachlose Menschen geht. Wirklich ganz klassisch als Sozialbetreuer in einer Einrichtung, die heißt Resedorf in Graz. Und das sind 21 obdachlose Männer, Zielgruppe Inländer und EU-Bürger vor Ort, die ja dort auch leben. Also das ist so eine Art Heimat. Wir haben noch eine weitere Einrichtung, deswegen passt es ganz gut zusammen, auch mit meiner Ausbildung, weil dort haben wir auch ganz viel entwickeln müssen, baulich. Da haben wir noch eine, die in der Rankengasse, wo wir halt noch 48 Kleinwohnungen vergeben und mitbetreuen im Team. Und das aufzugeben, das wäre für mich jetzt momentan noch auch schwierig, weil das ist auch so ein Herzblut-Projekt und Beruf, der eben mir sehr gut gefällt und der mir sehr viel gibt. Genau. Deswegen ist irgendwie der Wechsel jetzt da direkt hin zum Simonhof
Aktuell noch nicht möglich.
aktuell nicht möglich. Obwohl es uns, wir wissen, das wird in der Zukunft, so sein.
Eine abschließende Frage habe ich noch, weil man findet ja auf eurer Homepage beziehungsweise auf der Carinta-Homepage auch Rezepte. Welches ist euer Lieblingsrezept?
Ich bin natürlich eine Naschkatze auch, also ich mag gern Süßes, aber wir haben ein Rezept entwickelt, einfach nur mit Speck und Bohnen. Vor dir. Darfst du dir noch anderes überlegen? Nein, aber tatsächlich, wie man das eben dann irgendwie für so einen Rezeptflyer haben wir das auch dann nochmal gekocht und es war irgendwie so, es war dann auch tatsächlich die Ackerbohne, die wir da verwendet haben, könnte man natürlich auch eine andere Bohne nehmen, aber das ist irgendwie so irgendwie einfach und irgendwie ein bisschen rustikal, aber doch irgendwie ganz edel und das ist aber wirklich ein tolles, geschmackliches Rezept. Also ich würde es jedem empfehlen, das auszuprobieren.
Ja, und das, also ich wollte
Ha,
eigentlich, ich habe
zu
gewusst,
spät.
dass du das sagen wirst. Bei mir ist es der Milchreis aus Trauben-Roggenrisotto gemacht, weil der einfach viel aromatischer ist. Wir kennen wirklich ein paar Leute, die mögen keinen Milchreis, aber wirklich, probiert einmal einen Milchreis mit Trauben-Roggenrisotto gemacht. Das geht auch nicht mit einem normalen Trauben-Roggen, der nicht geschliffen ist. also bitte nicht weich. Er bleibt bis fest, wie sein soll. Er wird nicht zu Brei. Also es ist wirklich fantastisch.
Aber weich genug, dass das wirklich,
genau,
wirklich, wirklich passt, ja. Also es ist wirklich, Apolle, du
und
bist.
Dazu trinke ich dann meinen Kaffee schwarz.
Perfekt, also da müssen wir jetzt einen Schlussstrich ziehen, weil so eine wunderschöne Verbindung, die schaffen wir sonst nicht mehr. Vorweg schon mal vielen, vielen Dank. Wir werden natürlich die Rezepte, die ihr gerade erwähnt habt, eure Homepage und alles, wie man euch findet, wie man eure Produkte findet, bei uns in die Shownotes geben. Gibt es da noch etwas, was ihr den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtet, darüber hinaus?
Ich glaube, was ganz wichtig war auf unserem Weg und was vielleicht für andere auch ganz gut passend sein könnte, ist, wenn man ein Herzensprojekt hat, dann einfach gut recherchieren und ins Tun kommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach tun.
Und auch ein bisschen durchhalten, weil es ist natürlich, dass man immer wieder Menschen hat, die das nicht gut finden oder Ratschläge kriegt, die ungefragt sind und so weiter. Also ich glaube einfach, wenn man ein gutes Gefühl hat und seiner Intuition ein bisschen auch folgt und das natürlich trotzdem ein bisschen auf Herz und Nieren prüft, also man muss natürlich schauen, man muss kalkulieren, man muss all diese Dinge trotzdem tun. Aber man sollte schon wissen, dass man ein bisschen durchhalten muss. Ja, weil sonst, wenn man gleich beim ersten Problem sagt, oh, na, das wird nichts und so, dann wird das, glaube ich, schwierig.
Trotzdem war es sehr wenig romantisch aus.
Es war sehr wenig romantisch. Wie geht's romantischer?
Gut
ich
überlegen
nicht romantisch.
Und tun.
Ja.
Und
genau.
Ruhig auch,
mutig sein.
Und ruhig auch sagen, man darf auch scheitern. Ist nur natürlich schwierig, wenn man natürlich dann wirtschaftlich davon abhängig ist. Aber einfach nur tun.
Den Ratschlägen zitiere ich an dieser Stelle immer ganz gern unseren Stammgast Sepp Schellhorn, der immer sagt, Ratschläge sind auch Schläge.
Genau. Und Entscheidungen ist ja im Nachhinein immer wieder ganz schwierig auch zu überdenken, weil es ist ja nur eine Vorwegnahme von einer Möglichkeit. Es ist ja ganz schwierig. Also,
es gibt sowas wie falsche Entscheidungen wahrscheinlich auch gar nicht. Also man muss halt Entscheidungen treffen. Und manchmal sind sie halt besser und manchmal sind sie nicht so optimal, aber man kommt ja auch nur so weiter. Ja.
Und aus meiner Sicht, man sollte sich jemanden suchen, mit dem man auch über dieses Projekt reden kann, sich austauschen kann. Ich glaube, das ist wichtig.
Damit bleibt es mir noch, vielen, vielen Dank zu sagen, dass ihr eure Geschichte in uns geteilt habt und einen Einblick gegeben habt in euer Projekt und in euren Hof und in Landwirtschaft. Ich finde, wir haben ja schon eine Gästin gehabt, mit der wir über Landwirtschaft gesprochen haben. Und ich finde das so wichtig, das irgendwie mehr zu hören, weil es so für selbstverständlich genommen wird, was wir im Regal finden.
Mhm,
und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Und vor allem, wenn sich Menschen so beschäftigen mit wirklich einer nachhaltigen Landwirtschaft und mit Produkten, die wir nicht jederzeit überall kennen und sehen. Und deswegen will ich das sehr, sehr vielen Menschen ans Herz legen, sich den Tauernroggen mal anzuschauen, das Risotto zu kochen, auf eurer Website vorbeizuschauen und sich auszutrauen, was Neues zu probieren. Also vielen, vielen Dank für den Einblick.
Danke, ebenso.
Wir sind da.
Alle unseren anderen Folgen und zum Beispiel die mit der Hanna Bruckner über Landwirtschaft findet man auf unserem Blog unter www.milchundzucker.at und allen gängigen Podcast-Plattformen.